Würdest du sagen, dass dann so ein Wildtierarzt oder Ärztin eher so ein Exot ist unter den Tiermedizinern?
Ja, es wird auch tatsächlich häufig ein bisschen belächelt, weil es ist ja keine Sparte, mit der man jetzt eigentlich seinen Lebensunterhalt per se mal so verdienen kann, da die meisten Wildtiere ja, die haben ja keinen Besitzer, der die zum Tierarzt bringt. Das heißt, niemand bezahlt dafür, dass du diese Tiere behandelst.
Herzlich willkommen zurück zum Wild Talents Podcast. Mein Name ist Irma, ich bin Host dieses Podcasts. Ich bin Tier- und Artenschützerin, NGO-Gründerin und HR-Expertin. Und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die alle eine Leidenschaft teilen, und zwar die Leidenschaft für die Natur- und Tierwelt. Und du findest hier ganz viele unterschiedliche Geschichten über ganz viele unterschiedliche Wege, wie diese Menschen ihre Leidenschaft ausleben, ob hauptberuflich, ehrenamtlich oder in Teilzeit. Und ich hoffe einfach, dich damit inspirieren zu können, damit auch du deinen ganz eigenen individuellen Weg finden kannst. Und heute habe ich die liebe Lara zu Gast. Und Lara ist Tierärztin, und zwar eine ganz besondere Tierärztin mit dem Fokus Wildtiermedizin. Und Wildtiermedizin ist tatsächlich nicht so der klassische Weg, wenn man Tiermedizin studiert. Man muss sich diesen Weg oder diese Spezialisierung so ein bisschen selber zusammenstellen, weil es eben nicht so richtig im Studium behandelt wird. Und ja, wenn du vielleicht auch so ein kleiner Exot bist und dich auf Wildtiermedizin spezialisieren möchtest, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Denn Lara erzählt uns einfach, wie sie dazu gekommen ist, auf was sie geachtet hat, was sie getan hat, um hier diese Spezialisierung auszuleben, wie sie heute ihr Geld verdient mit so ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen, die sie für sich einfach zusammengestellt hat. Und ja, sie gibt uns auch ganz viele Tipps, wenn man vielleicht auch als Privatperson Wildtiere aufpäppeln möchte, auf was man achten sollte, was man vielleicht auch nicht tun sollte. Und ja, es ist ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch geworden. Ich hoffe, du kannst dir einiges davon mitnehmen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, damit wir noch mehr Tieren und Natur eine Stimme geben können. Jetzt aber ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo liebe Lara, ich freue mich total, dass du hier heute Gast bist in meinem Podcast. Ich verfolge dich ja auch schon ein bisschen länger auf Instagram und finde es total schön, was du machst. Generell so Wildtiermedizin finde ich richtig schön und genau, freue mich jetzt total, dass du hier bist. Magst du dich den Zuhörern gerne vorstellen? Wer bist du? Was machst du so?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Lara Grunder, ich bin Tierärztin für Wildtiere und ja, habe eine kleine Online-Praxis, eine kleine Selbstständigkeit, in der ich Online-Kurse und Beratung für Wildtierpflege anbiete und bin parallel noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Tiermediziner-Uni und mache da ein Projekt, wo wir eine App entwickeln wollen, die bei Wildtierfund helfen soll, eine Entscheidung zu treffen, ob das Tier Hilfe benötigt oder nicht und wenn ja, wo man es dann hinbringen kann. Da sind wir gerade noch am Anfang des Projekts und ich habe aber auch lange Jahre jetzt praktisch gearbeitet in einer Kleintierpraxis, in der ich eine Wildtiersprechstunde, eine eigene, abgehalten habe, wo sehr, sehr viele Igel und Vögel dann immer zu mir kamen. Und auf Instagram mache ich Aufklärung über das ganze Thema.
Ja, sehr spannend. Das sind jetzt irgendwie total viele spannende Bereiche, worauf wir jetzt auch jetzt im Gespräch weiter drauf eingehen können. Genau, ich habe immer so zu Beginn gerne, stelle ich eine Frage, wie du dazu gekommen bist zur Tiermedizin oder auch dann Wildtiermedizin. Hm. Wusstest du schon von Kind auf, dass du das gerne machen möchtest oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, tatsächlich war ich so ein typisches Kind, was schon direkt immer gesagt hat, wenn es gefragt wurde, was willst du werden, dass ich Tierärztin werden möchte. Und habe mich auch ganz früh schon für Wildtiere interessiert, allerdings eher für die Exoten, also so afrikanische Wildtiere. Die waren immer mein totale Lieblingstiere. Und bin dann aber über die Schulzeit von diesem Weg so ein bisschen abgekommen, weil uns da auch so ein bisschen eingetrichtert wurde mit einem Abi schlechter als so und so, kommt man da gar nicht rein in die Studiengänge. Und da habe ich mich dann noch mal ein bisschen wegorientiert und habe dann auch tatsächlich 3 Semester soziale Arbeit studiert, bevor ich dann doch wieder meinen ursprünglichen Traum verfolgt habe und habe dann auch noch die Ausbildung zur Tierarzthelferin begonnen, damit ich mir Wartesemester sammeln konnte. Und dann hat es über ein paar Umwege zum Glück trotzdem geklappt mit dem Studium. Und die Wildtiere, die haben mich eben dann weiterhin begleitet. Und ich habe mich dann mehr und mehr für die heimischen Wildtiere interessiert. Ich habe zwar auch ein Praktikum in Afrika gemacht, wo ich die Exoten kennengelernt habe, habe aber auch gemerkt, das ist jetzt nicht das, was ich dauerhaft machen könnte, weil ich weder auswandern möchte, noch hier irgendwie in einem Zoo arbeiten möchte. Und daher habe ich gesagt, ich möchte wirklich die Tiere rehabilitieren, dass sie wieder in die Wildbahn können. Und das kann man auch in Deutschland machen, wenn man sich dann einfach auf die heimischen Wildtiere spezialisiert.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch genug heimische Wildtiernotfälle.
Ja, genau.
Und beim Tiermedizinstudium, wie läuft es ab? Gibt es da eine Spezialisierung, dass man sagt, man konzentriert sich dann irgendwann auf Wildtiere?
Nee, das Studium ist ganz breit gefächert. Man lernt wirklich alles und zu Wildtieren lernt man eigentlich gar nichts. Das ist tatsächlich dann eigenes Interesse. Es gibt vielleicht ein, zwei Wahlpflichten so zu Zootieren oder man kann natürlich auch in seinem praktischen Jahr die Praktika selbst wählen in einem bestimmten Rahmen. Und da habe ich versucht, Schwerpunkte zu legen. Trotzdem ist man nach dem Studium nicht in irgendeiner Form spezialisiert. Ich könnte jetzt genauso auch noch sagen, ich mache jetzt Rinder, ich mache jetzt Pferde oder sowas. Das ist nicht festgelegt. Ich bin für alles ausgebildet. Und ja, Wildtiere, das ist wirklich etwas, was man sich nebenbei aus eigenem Engagement selber beibringen muss. Und das Einzige, was da so ein bisschen universitär noch ist, ist Wildtierforschung. Das hat dann aber oft nichts mit Wildtiermedizin zu tun, sondern eher ja, Artenschutzproblematiken, Populationsdynamiken. Das ist dann wirklich sehr viel Theorie, sehr viel Forschungsarbeit und auch vielleicht Labor, aber ja, so dieses Hands-on an den Wildtieren dran zu sein, das hat man sehr wenig. An den Unikliniken gibt es manchmal Abteilungen, die Wildtiere auch aufnehmen, aber das ist etwas, was immer so ein bisschen nebenher läuft.
Würdest du sagen, dass dann so ein Wildtierarzt oder Ärztin eher so ein Exot ist unter den Tiermedizinern?
Ja, es ist. Wird auch tatsächlich häufig ein bisschen belächelt, weil es ist ja keine Sparte, mit der man jetzt eigentlich seinen Lebensunterhalt per se mal so verdienen kann, da die meisten Wildtiere ja, die haben ja keinen Besitzer, der die zum Tierarzt bringt. Das heißt, niemand bezahlt dafür, dass du diese Tiere behandelst. Und große Wildtierstationen, dass die sich einen eigenen Tierarzt einstellen können, das ist sehr selten, weil die sich ja auch häufig durch Spenden finanzieren. Und deswegen ist das oft so ein bisschen Liebhaberei, so ein bisschen Leidenschaft und man macht das oft neben einem eigentlichen Hauptberuf wie einer Kleintierpraxis oder ähnliches nebenher. Und ja, ich versuche das wirklich als meinen Hauptberuf irgendwie zu etablieren und dadurch muss man eben verschiedene kleine Bausteine sich da zusammensuchen und natürlich aber auch viel ehrenamtliches Engagement trotzdem zeigen, um auch einfach das Know-how zu bekommen erstmal. Und diese Online-Geschichte funktioniert da wirklich sehr gut. Also die Online-Kurse und die Online-Beratung, das ist eine Nische, die da wirklich sehr gut ankommt.
Ja, vielleicht auch für Tiermediziner, die gerade noch im Studium sind und sich das auch aneignen möchten, ne? Dieses Wildtierwissen sozusagen.
Ja, das ist wirklich breit gefächert, da ist für jeden was dabei, vom Wildtierpfleger bis zum Tiermedizinstudierenden auf jeden Fall, ja.
Ah ja, cool. Und so eine klassische Tiermedizin oder so ein klassisches Tiermedizinstudium, die bereiten dann schon jemanden oder die Studenten darauf vor, dass man irgendwann seine eigene Praxis dann auch gründet für Haustiere, ganz klassisch. Ist es dann so ein Studium darauf ausgerichtet eher?
Also das gliedert sich eher so ein bisschen in die Bereiche Pferdemedizin, dann auch sehr viel Nutztiermedizin. Man braucht natürlich auch Tierärzte, die die ganzen Nutztierbestände betreuen, Rinder, Schweine, Schafe. Geflügel, also Hühner, Gänse, Enten, das ist auch eine große Sparte. Am Schlachthof braucht man auch Tierärztinnen, auch in der Lebensmittelbranche, alles, was an tierischen Lebensmitteln und an Lebensmittelbetrieben ja, in der Wirtschaft irgendwie funktioniert, muss von Tierärzten kontrolliert werden, weil wir da irgendwie eine Sonderrolle haben als ja, LebensmittelhygienikerInnen. Und das nimmt sehr viel Platz im Studium ein. Hätte ich mir gerne alles erspart, weil ich schon direkt wusste, dass ich in dem Bereich auf keinen Fall arbeiten will. Aber es ist trotzdem spannend, einfach all diese Felder kennenzulernen. Und dann eben diese Haustiersparte, also Hund, Katze, wenn man Glück hat, auch noch ein bisschen Kleinsäuger wie Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel kommen noch seltener vor. Aber das war dann immer das, was mich so interessiert hat. Also alles, was irgendwie ein bisschen besonders und seltener vorkam. Also ja, Vogelmedizin hat ja in der Wildtiermedizin eigentlich auch den größten Anteil, weil die meisten Wildtiere in Deutschland sind halt Vögel. Und das war einfach für mich immer total spannend. Und klar, in der Kleintierpraxis habe ich natürlich auch hauptsächlich Hund und Katze gemacht, aber das ist halt nicht das, wo mein Herz dann höher schlägt.
Jetzt hast du ja schon berichtet, was du alles so machst. Magst du mal so, wenn es es gibt, so einen typischen Arbeitsalltag von dir darstellen?
Gibt es tatsächlich nicht wirklich so einen typischen Arbeitsalltag. Also bis vor kurzem gab es feste Praxistage für mich. Als ich noch in der Praxis gearbeitet habe, dann war ich natürlich ganztägig in der Praxis und dann ist sonst nicht viel passiert. Ansonsten, ja, jetzt sitze ich sehr viel vor dem Computer, mache das Projekt an der Uniklinik, dann für die Wildtier-App mache ich halbtags. Und den Rest des Tages mache ich dann meine Selbstständigkeit, bereite Online-Kurse vor oder habe vielleicht eine Online-Sprechstunde. Das ist auch immer ein bisschen flexibel gestaltet. Und es nimmt auch immer noch relativ viel Raum dann die ehrenamtliche Arbeit ein. Das ist einerseits noch hier ein lokales Igelnetzwerk, was ich mitgegründet habe und betreue. Das läuft alles über WhatsApp. Da kommen täglich, im Moment ist Igelsaison, da kommen täglich bestimmt 10 Notfallmeldungen rein und die müssen beraten werden, die Finder, da müssen Anlaufstellen gefunden werden, was sich jetzt schon sehr schwierig gestaltet, weil die meisten voll sind. Und natürlich landen dann auch immer wieder Tiere bei mir zu Hause, die ich dann auch noch versorgen muss. Und das ist natürlich auch ein großer Zeitaufwand immer. Eigentlich schreibe ich auch noch meine Doktorarbeit nebenbei. Das ist gerade aber auch ein bisschen saisonabhängig. Da werden jetzt gerade Proben für mich gesammelt und da geht es dann ab Frühjahr wieder weiter mit dem Schreiben, mit dem Auswerten und dann schließe ich das hoffentlich auch nächstes Jahr ab.
Ja, es sind ja eine Menge Projekte, die du auch gerade am
Ja.
Start hast.
Ja,
In
manchmal ist es
der,
etwas zu viel gleichzeitig, aber ja.
Aber es ist auch schön abwechslungsreich, wird nicht langweilig, gell?
Das stimmt. Also
Ja.
nur vorm Computer sitzen, das könnte ich, glaube ich, auch nicht den ganzen Tag, ja.
Ja. In der Kleintierpraxis, in der du jetzt noch arbeitest oder gearbeitet hast, hast du da jetzt hauptsächlich Wildtiere dann betreut oder war dann auch Haustiere in deiner Behandlung?
Also meine Lohnarbeit waren die Haustiere und die Wildtiersprechstunde, die ich da zusätzlich gemacht habe, war eigentlich auch ehrenamtlich. Ich durfte dann die Räumlichkeiten nutzen und die Medikamente dann zum Selbstkostenpreis an die Finder dann quasi abgeben. Aber die Arbeitszeit, die ich da investiert habe, das war ehrenamtlich und das habe ich jetzt gegen Ende habe ich das zweimal die Woche angeboten in der Mittagspause und das war dann auch immer extrem voll. Also hauptsächlich Igel kamen dann meistens, ja, die entweder abgemagert, erkrankt waren, verletzt waren. Und dann habe ich die behandelt, operiert und entweder weitervermittelt oder auch selber mitgenommen zum Pflegen.
Wie ist es dann, wenn jetzt eine Privatperson so einen Igel auf der Straße findet? Viele haben dann doch irgendwie Angst, glaube ich, zum Tierarzt zu gehen, weil sie dann Angst haben, irgendwie die Kosten übernehmen zu müssen. Gibt es da eine Regelung bei den Tierärzten, wer dann die Kosten trägt?
Also rechtlich gesehen ist der oder die Finderin immer verantwortlich für das Tier, was er aus der Natur nimmt, weil das Tier ist ja per se erstmal herrenlos, es gehört niemandem. Und der, der es entnimmt, hat die Verantwortung. Das heißt, eigentlich dürfte der Tierarzt den vollen Preis abrechnen und der Finder müsste es auch bezahlen. Da aber dann die Folge ist, dass die meisten Leute die Tiere nicht mehr aufsammeln oder eben sich scheuen, dann zum Tierarzt zu gehen und vielleicht lieber irgendwie das selber zu Hause versuchen, was dann auch oft schief geht, sind die meisten Tierärzte dann doch kulant und sagen, okay, entweder gegen Spende oder gegen ja, Medikamentenkosten oder sogar ganz umsonst. Wir haben das immer mit einer Spendenpauschale plus Medikamentenkosten gemacht und das ist sehr gut angenommen worden.
Und wie stehst du dazu, wenn Menschen tatsächlich dann wirklich selber versuchen, Wildtiere aufzupäppeln? Also da gibt es ja auch wirklich so Privatpersonen, die sich das dann versuchen, selbst anzueignen und so eine eigene Auffangstation dann bei sich zu Hause sozusagen machen. Wie siehst du das?
Also wir sind auf jeden Fall auf ehrenamtliche Pfleger angewiesen. Das ist gar nicht möglich, dass das alles nur durch qualifiziertes, studiertes Personal abgefangen wird. Dafür ist einfach die Masse zu groß. Und wenn man sich entsprechend weiterbildet und ja erstmal sich Wissen aneignet, bevor man damit startet, dann halte ich da viel von. Es sollte natürlich immer irgendwie in Rücksprache oder unter Beratung von Profis dann erfolgen. Man sollte sich das mal erstmal angeschaut haben, zum Beispiel ein Praktikum gemacht haben in einer großen Wildtierstation oder sowas. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch in großen Wildtierstationen ehrenamtlich mitgearbeitet, um überhaupt auch erstmal die Artenvielfalt kennenzulernen. Was gibt es denn alles und was sind so die gängigsten Probleme überhaupt, die diese Tiere dann mitbringen? Und dass man das Handling erstmal übt. Also das habe ich jetzt mit diesem lokalen Igelnetzwerk auch gemacht, dass ich da Praxisseminare angeboten habe und an toten Tieren zum Beispiel gezeigt habe, wie man die Tiere überhaupt handelt, wie man so einen Igel überhaupt ausrollt, um den zu untersuchen, wie man auch eine Spritze gibt, eine Infusion gibt. Das sind für mich auf jeden Fall ganz wichtige Basics, dass man den Umgang mit dem Tier hat, dann natürlich auch ein bisschen rechtliche Hintergrundgeschichte weiß, wann darf ich denn überhaupt so ein Tier aus der Natur nehmen, was sind dann meine Verpflichtungen. Und auch ein bisschen Wissen über die Ansteckungsgefahr, die ein Wildtier natürlich immer beherbergt. Es ist natürlich kein Tier aus der Wildbahn irgendwie steril. Die haben alle ihre Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze. Und dass man einfach weiß, das ist kein Kuscheltier, das ist kein Haustierersatz, sondern das ist ein Tier, was möglichst wenig Menschenkontakt haben sollte, dass es möglichst ungestresst bleibt in dieser Inobhutnahme und auch möglichst kurz nur in Obhut bleibt. Und ja, wenn man sich dann da entsprechend fortbildet, dann ist das eine super Sache.
Du hast ja gesagt, du hast ja Online-Kurse auch aufgesetzt. Vermitteln die Online-Kurse auch dieses Wissen an Privatpersonen?
Ja, also jetzt zum Beispiel zum Igel sind jetzt gerade im Oktober zwei neue Kurse rausgekommen. Einmal ein Grundlagenkurs, wo wirklich von den absoluten Basics angefangen wird. Was ist überhaupt ein Igel so ungefähr? Wie lebt er denn? Was frisst er denn? Und was sind so die Voraussetzungen, die man haben müsste zu Hause, um einen Igel zu pflegen? Was sind so die ersten Schritte? Und dann darauf aufbauend einen Spezialkurs, der wirklich richtig ans Eingemachte geht, von der Säuglingsaufzucht bis über sämtliche Erkrankungen und Verletzungen, die so ein Igel haben kann und wie man die behandelt. Und so
Ah,
einen Kurs, den
cool.
kann man sich dann, wenn man den einmal gebucht hat, kann man sich den immer wieder anschauen. Das ist kein Live-Kurs, sondern ein voraufgezeichnetes Video mit einem Test und dann kann man sich das auch immer wieder anschauen.
Mit wie viel Zeitaufwand muss man dann rechnen bei dir jetzt angenommen mit so einem Igelkurs?
Also der Grundlagenkurs geht, glaube ich, so 1,5 Stunden circa und der Spezialkurs, der geht knapp 3 Stunden.
Ja, richtig schön, dass du sowas anbietest.
Ja, das hat auch wirklich viel positives Feedback bisher erfahren. Ich habe noch einen Mikroskopierkurs. Viele Pfleger wollen auch selber die Kotuntersuchungen machen, weil das natürlich ein sehr hoher Kostenfaktor ist. Jedes Wildtier hat seine Darmparasiten, die behandelt werden müssen und das muss dann sonst immer ins Labor geschickt werden. Das heißt, viele haben sich ein Mikroskop gekauft und dann habe ich dazu auch einen Kurs, wie man damit umgeht und so die ersten Untersuchungsmethoden dazu und auch noch einen Kurs zum Umgang mit verletzten oder hilfsbedürftigen Vögeln.
Wow, ganz toll. Wo findet man die Kurse? Hast du eine Homepage?
Ja, genau, auf wildtierärztin.de einfach und dann kann man auf Kursangebot klicken, da kommt man dann in so einen extra Kursbereich, da kann man sich das alles anschauen.
Sehr cool, dann werde ich das auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes und am Podcast.
Ja, gerne.
Wie viele Tiere behandelst du denn so pro Jahr? Kannst du das, kannst, hast du irgendwie so eine Durchschnittszahl?
Also wir haben das mal versucht hochzurechnen letztes Jahr mit den Igeln, wenn man dieses lokale Netzwerk mit reinrechnet, wo ja viel nur beratungsmäßig läuft, wo ich jetzt nicht jeden Igel in der Hand habe, aber trotzdem ich irgendwie zu jedem Igel mir meine Gedanken machen muss. Da waren es letztes Jahr circa 500 Igel. Und ich denke mal, so in dem Bereich sind wir dieses Jahr auch, vielleicht sogar tendenziell mehr. Und in der Praxis, ja, das kann ich super schlecht schätzen. Also da waren dann natürlich auch gerade im Frühjahr, Sommer die ganzen Jungvögel. Und die Wildtiersprechstunde war, wie gesagt, eigentlich immer ausgebucht. Da kamen dann aber auch noch die Stadttauben dazu, was ja per se eigentlich keine Wildtiere sind, aber natürlich irgendwie auch herrenlose Tiere, die behandlungsbedürftig waren. Kann ich sehr schlecht schätzen, aber ich denke mal, dass ich bisher in meinem Leben schon über 1000 Igel auf jeden Fall so in der Hand hatte.
Und was ist so die häufigste Tierart, die du behandelst? Sind es dann Igel oder eher Vögel?
Ja, also die Igel sind schon die häufigsten, weil das eben die Tiere sind, die von Privatpersonen noch ganz gut selbst auch gepflegt werden können unter Anleitung. So ein Vogel, das ist nochmal was anderes. Gerade die Jungvögel, die brauchen eine ganz extrem hohe Fütterungsfrequenz. Die müssen immer mit Artgenossen aufwachsen. Die werden sonst fehlgeprägt auf den Menschen. Da ist es noch viel, viel wichtiger, dass die in Profihände kommen, dass die wirklich in spezialisierte Aufzuchtstationen kommen. Und ein Igel ist eh ein Einzelgänger, der ist nicht so anfällig für Fehlprägungen. Und da ist es relativ einfach, den zu Hause zu halten für die Zeit, bis er dann, also jetzt gerade jetzt im Herbst kommen ja die ganzen Jungigel, die zu abgemagert und krank sind, um jetzt in Winterschlaf gehen zu können. Das heißt, die müssen von den Leuten hochgefüttert werden, die müssen entwurmt werden. Und wenn das jetzt nicht schon total kurz vorm Sterben Tiere sind, dann versuchen wir immer die Finder mit einzubinden und dass sie selber versorgen können.
Und wenn man es jetzt angenommen nicht schafft, den Igel rechtzeitig bis zum Winterschlaf aufzupäppeln, können die dann zu Hause jetzt bei der Privatperson oder jetzt auch bei dir überwintern oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das Überwintern ist, hat keinen Startzeitpunkt in dem Sinne. Man kann den auch noch im Januar raus tun, dann zum Winterschlaf. Der sollte immer im Freien überwintern, weil diese niedrigen Temperaturen sind ganz wichtig, dass er überhaupt seinen Stoffwechsel runterfahren kann. Wenn man den jetzt den ganzen Winter drinnen halten würde, dann will der aber schlafen und fällt dann in so einen Dämmerzustand, der ihm ganz viel Energie zieht. Dann frisst er nichts mehr, nimmt aber ganz viel ab, weil er einfach noch so viel Energie verbraucht. Das heißt, die werden dann betreut überwintert, sozusagen, diese Peppeligel. Man hat am besten ein Gehege in seinem Garten mit einem Holzhäuschen. Da wird dann ganz viel Stroh und Laub reingestopft und stellt dem Igel noch eine Futterstelle zur Verfügung. Und dann darf der in diesem Gehege in dem Häuschen schlafen. Und das ist egal, wann, also der sollte halt sein Gewicht erreichen. So 650 Gramm ist ungefähr die Richtlinie. Und dann, sobald er dieses Gewicht hat, kann er nach draußen und sollte dann bestenfalls zügig schlafen gehen und dann schläft er so bis April. Und dann kann man ihn über dieses Gehege auch wieder in seinem Garten auswildern.
Also ist es dann doch gar nicht so kompliziert.
Nee, das ist eigentlich recht einfach. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, wo dann die Tiere nicht schlafen wollen oder dass sie dann doch irgendwie total viel abnehmen, weil sie nichts mehr fressen und aber trotzdem noch nicht schlafen. Also klar, gibt es immer Ausnahmen. Aber wir versuchen das dann immer so zu betreuen, dass dann die Anfänger auch wirklich die einfachen Igel kriegen. Manchmal machen wir auch Tausch, ne, dass jemand, der einen Igel gefunden hat, der eigentlich in erfahrene Hände muss, dass der dann zu einem Profi kommt, der Profi dafür einen stabilen Igel wieder an den Finder abgibt und dann kann man sich so gegenseitig unterstützen.
Ja, das ist dann auch unheimlich wichtig, so ein Netzwerk zu haben, ne, wo man sich auch austauschen kann.
Ja, total.
Was war denn so das exotischste Wildtier, was du aufgepäppelt hast bisher?
Boah, schwer zu sagen. Also, ja, ich glaube, was irgendwie am süßesten und lustigsten war, war ein Eichhörnchenbaby. Das hatte einen gebrochenen Arm, was von einer Katze angeschleppt wurde. Dem ging es auch sehr, sehr schlecht. Und ja, das hat dann aber nach wenigen Tagen schon die Box unsicher gemacht. Das war sehr süß. Das war das einzige Eichhörnchen, was ich bisher hatte. Aber so exotisch ist das jetzt auch nicht. Es kommt ja dann doch bei Kollegen sehr, sehr häufig vor. Ansonsten habe ich zu Hause ja von Igeln über Ringeltauben, über Turmfalken, Mäusebussarde und Sperber auch schon alles gehabt. Da ja, habe ich jetzt keinen besonderen Favoriten dabei.
Hast du irgendeine Geschichte von einem Wildtier, was dich so ganz besonders berührt hat oder was für dich so ein ganz erfreuliches Erlebnis dann war, auch das Aufpäppeln?
Also ich hatte relativ am Anfang einen Sperber, der eine Schultergürtelfraktur hat, was eigentlich eine sehr, sehr schlechte Prognose hat. Eigentlich, weil gerade der Sperber ist ein Greifvogel, der im Flug seine Beute schlägt. Das heißt, der muss sehr manövrierfähig sein. Der kann nicht nur irgendwo sitzen, warten und dann dahin einen Sturzflug machen, sondern der muss wirklich ja sehr wendig sein in der Luft. Deswegen ist das eigentlich schon so ein Euthanasiekandidat gewesen, aber der hat die Flügel komplett normal gehalten. Da war nichts auffällig, wenn man das Röntgenbild dazu nicht gehabt hätte. Von daher habe ich das einfach probiert mit Verbänden und der ist hinterher wieder geflogen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Trotzdem bleibt natürlich auch da im Hinterkopf immer der Zweifel, ob die Tiere es dann wirklich draußen schaffen. Das können wir aber nie wissen. Wir können es immer versuchen, aber das war trotzdem, ja, ich hoffe, ein Happy End.
Um jetzt nochmal so ein bisschen auf die Ausbildung oder Tätigkeit eines Wildtierarztes zurückzukommen. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand das total spannend findet, ich will auch Tiermedizin studieren, aber dann auch eher so auf Wildtiere fokussieren? Welche Qualifikationen sind denn besonders wichtig in dem Bereich oder Fähigkeiten, die man mitbringen sollte?
Man muss auf jeden Fall mutig und selbstbewusst sein, dass man sich da ein bisschen gegen den Mainstream stellt und einfach da seinen Weg sucht, weil es gibt nicht diesen einen Weg zum Wildtierarzt oder Wildtierärztin. Das muss man sich selber so ein bisschen rausfinden und die Möglichkeiten, die man lokal hat, versuchen irgendwie zu nutzen. Also schon früh anfangen, Kontakte zu knüpfen in den Bereichen, bei Wildtierstationen mitzuhelfen und ja, da über die Schulter zu schauen. Natürlich ist auch hilfreich, eine Doktorarbeit in dem Bereich anzustreben. Das öffnet einem da auch viele Türen. Ja, ein Netzwerk sich zu schaffen, das ist wirklich das Wichtigste. Man muss also echt kommunikativ sein und offen sein, auf die Leute auch zugehen. Und so kann man dann voneinander lernen und man muss immer auch ein bisschen erfinderisch sein. Bei den Wildtieren geht nicht immer alles nach Lehrbuch. Man darf auch nicht ängstlich sein. Die Tiere sind teilweise sehr wehrhaft. Je nachdem, was für Tiere es sind, auch wirklich teilweise gefährlich. Da muss man gute Reflexe haben und gut abwägen können, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Und ja, man muss einfach eine sehr große Leidenschaft für diese Tiere haben, dass man da sein Herzblut einfach reinsteckt.
Ja, ich habe so eine Frage, die ich jeden stelle, wenn jetzt vielleicht wirklich jemand so mit festen Beinen schon im Berufsleben steht, ne, und auch irgendwie was ganz anderes vorher gemacht hat, aber auch den Wunsch verspürt, doch noch mal was mit Tieren zu machen. Was würdest du demjenigen raten? Wäre es mit Mitte 30 zu spät, ein Tiermedizinstudium zu machen, oder würdest du sagen, einfach machen?
Also wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, dann würde ich jedem mal sagen, mach's. Also dann lohnt sich's immer, weil dann wird man, glaube ich, sonst immer bereuen, dass man es nicht versucht hat. Und es ist völlig egal, wann man fertig ist mit dem Studium. Das ist eh ein super langer Weg, den man da gehen muss. Und also da finde ich sogar besser, wenn man nicht gleich nach dem Abi in so ein langes Studium reinstartet, weil dann hat man noch gar nicht so viel Plan vom Leben und ist dann aber fertiger Tierarzt und dürfte eigentlich schon einen Tag nach Ende des Studiums eine eigene Praxis aufmachen und hat aber noch nie in seinem Leben irgendwie Geld verdient und eine Steuererklärung gemacht oder ähnliches. Und deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man vorher schon mal andere Dinge gemacht hat. Und wie gesagt, also Wildtierpflege, das kann man ja sich auch als Ehrenamt nebenbei, neben jedem Beruf auch aufbauen und wenn einem das auch schon viel Freude bringt, kann das ja auch eine sinnstiftende, abwechslungsreiche Tätigkeit sein neben seinem eigentlichen Beruf.
Ja, auf jeden Fall, ne? Ist immer eine schöne Ergänzung auch zu einem anderen Job oder auch als Ausgleich. Was kann denn so eine Privatperson generell noch tun, um Wildtieren zu helfen? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, also was das Allerwichtigste ist, ist Lebensraum schaffen für die Wildtiere. Das ist etwas, das wird immer wieder vergessen. Das ist aber eigentlich die Grundlage für alles. Also gerade ein insektenreicher Garten ist das Wichtigste, weil sich von den Insekten dann wiederum die Igel und die Vögel ernähren. Und die meisten Gärten sind heutzutage auf pflegeleicht gemacht, also mit irgendwie kurzem Rasen, kein einziger Baum. Und dann wird da aber ein Vogelhäuschen oder ein Igelhäuschen hingestellt. Das hilft natürlich überhaupt nicht. Es muss versucht werden, die Population wieder herzustellen und dafür einfach Lebensraum für Insekten zu schaffen, Lebensraum für Wildtiere wie Igel und Vögel zu schaffen, also Brutplätze. Man sollte heimische Gehölze pflanzen, heimische Bäume pflanzen, einfach mal auch unordentliche Ecken in seinem Garten lassen. Nicht zu viel die Wiese mähen, sondern auch mal Unkraut blühen lassen. Das ist meistens das Allerbeste für die Insekten. Brennnesseln mal stehen lassen. Man kann aus Totholz auch hübsche Hecken anlegen, in denen die Igel dann reingehen. Jetzt im Herbst das ganze Laub nicht alles in die Tonne schmeißen, sondern einfach in einer Ecke im Garten aufschichten. Im Sommer vielleicht flache Wasserschalen auch im Garten aufstellen, wenn es sehr heiß und trocken ist. Und einfach mal wachsen lassen. Und dann hat man sehr schnell sehr viel Artenvielfalt in seinem Garten und das hilft den Tieren am allermeisten.
Ja, cool. Was hältst du davon, Vögel zu füttern?
Ja, ist leider nötig geworden, weil wir eben so wenig Insekten nur noch haben, von denen sich die Vögel ernähren. Da muss man aber dann wirklich auch ein bisschen drauf schauen, was man füttert, zu welcher Jahreszeit. Also im Winter, klar, das energiereiche Futter zur Unterstützung. Davon haben aber dann trotzdem immer nur die Vögel, was die ja sowieso schon sehr häufig bei uns vorkommen, ne? Also Meisen und Spatzen und Amseln. Gut, Spatzen sind regional manchmal auch schon gefährdet, aber die ganz seltenen Vögel, die sind sowieso nicht so in unseren Gärten vorzufinden. Und im Sommer, in der Jungvogelzeit, sind die Jungvögel ja auf Insekten angewiesen. Und dann bringt es auch nichts, dass man jetzt da Körnerfutter hinschüttet. Das kann sogar schädlich sein, wenn die Eltern dann bei absolutem Insektenmangel dann stattdessen den Erdnussbruch in die Jungvögel reinstopfen. Das ja, kann wirklich fatal sein. Also da kann man, wenn man möchte, wirklich auch mit Lebendinsekten oder Frostinsekten unterstützen. Oder man sollte da auf sehr, sehr feine Sämereien umstellen, dass die Elternvögel sich selber mit Energie dadurch versorgen können und dann mehr Kapazitäten haben, für die Jungvögel nach Insekten zu suchen. Aber dass, falls sie davon was weiter verfüttern, das auch nicht schädlich ist für die Jungvögel. Und ja, aber so wie mit allem ist diese Fütterung von Wildtieren, ist es ja keine dauerhafte, langfristige und nachhaltige Lösung. Es ist ja dann immer nur jetzt Akuthilfe, was auch wichtig ist und in Ordnung ist. Aber langfristig müssen wir ja schauen, dass wir die Insekten wieder mehr in die Gärten bekommen.
Ja, ich fütter auch jetzt Vögel hier im Winter besonders, ne? Und dann frage ich mich auch, ist es das Richtige? Und klar, wie du auch sagst, es kommen halt hauptsächlich Meisen bei uns, die es jetzt eh schon häufig gibt, ne? Und die wirklich bedrohten, die sieht man dann tatsächlich gar nicht.
Ja, die wirklich Bedrohten sind ja meistens auch die, die an Menschen nicht so angepasst sind. Das sind ja dann die Kulturflüchter, die gehen sowieso eher in Bereiche, wo keine Menschen sind. Und dann sieht man die, also würde man die auch egal mit welcher Fütterung jetzt nicht dazu bekommen, sich im Garten niederzulassen. Aber ja, wichtig bei Futterstellen wäre mir noch zu sagen, dass man da halt wirklich auf Hygiene achten sollte. Auch bei Tränkestellen im Sommer, dass man die täglich reinigen muss. Tränkestellen auch mit kochendem Wasser am besten täglich abgießt, weil gerade wenn dann solche Schwärme von Spatzen oder Meisen sich da versammeln, kann da auch ein Infektionsherd entstehen. Wir haben jetzt ja die letzten Jahre immer mehr dieses Amselsterben, Usutovirus. Wir haben bei Tauben häufig Trichomonaden oder bei Finkenvögeln auch Trichomonadenbefälle. Und das sind Parasiten, die über das Trinkwasser übertragen werden. Das heißt, immer da, wo sich viele treffen, stecken die sich auch gegenseitig damit an. Und deswegen ist da Hygiene super wichtig, weil wir sonst einfach mehr Schaden als Nutzen.
Ja, das ist super spannend auch zu wissen, ne? Das weiß man ja zum Teil auch gar nicht als Laie. Und dann ist auch einem wirklich gar nicht bewusst, was man damit dann auch auslösen kann, wenn man so Futterstellen oder Trinkstellen bei sich einrichtet zu Hause und dann wirklich nicht auf die Hygiene
Ja, das ist
achtet.
wirklich immer die Gefahr. Dieses gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und die Leute wollen, das machen das ja aus totaler Tierliebe oder weil sie was Gutes tun wollen und helfen wollen. Und da braucht es eben entsprechendes Wissen, damit man da nicht aus Versehen mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Weil zum Beispiel auch bei Igeln, die ja eigentlich einzelgängerisch unterwegs sind, wenn man da jetzt massenhaft Igel in seinem Garten füttert und die sind nicht doof, die wissen irgendwann ganz genau, wo es das gute Futter gibt und dann versammeln die sich da, weiß ich nicht, 8 bis 20 Igel dann da an einer Futterstelle. Tiere, die sich eigentlich nie begegnen, dann kommt es da auch zu Konkurrenzkämpfen, Beißereien, dann entstehen daraus Infektionen oder die übertragen sich gegenseitig Parasiten, weil sie da ja dann auch koten und dann da durchlaufen gegenseitig oder andere Parasiten oder Hautpilze. Das konnten wir auch schon oft in der Praxis beobachten, dass das dann vermehrt vorkommt bei Stellen, wo viele Igel auch gefüttert werden.
Aber dafür bietest du auch die Kurse an und die Leute können sich informieren und das ist ja richtig gut, dass du überhaupt sowas anbietest und dass es jetzt auch vielleicht auch irgendwann diese App gibt und wirklich vermehrt dann solche Wissensangebote auch für Laien geben wird. Was super schön ist, dass man auch relativ schnell, sage ich mal, auch an Wissen kommt, ne, und nicht irgendwie direkt eine Ausbildung machen muss, sondern es einfach greifbar hat.
Ja, das ist meine Hoffnung, dass man ja das Wissen dadurch gut streuen kann, dass man weiß, das sind hier fachlich fundierte Infos, die man da bekommen kann, weil im Internet findet man ja alles, also alle möglichen Dinge und man weiß oft nicht, ist das jetzt richtig oder nicht. Und da hoffe ich, dass ich da ein bisschen beitragen kann zur Aufklärung.
Ja, richtig schön. Ja, mit Blick auf die Uhrzeit, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Fand ich super schön, deinen ganzen Input. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was dir aber vielleicht noch auf dem Herzen liegt, was du noch gerne loswerden möchtest?
Ja, also das mit den wildtierfreundlichen Gärten ist mir wirklich auch ein großes Anliegen. Das hatte ich zwar jetzt auch schon angesprochen, aber das ist wirklich das, wo wir am meisten verändern können, dass man vielleicht ein bisschen versucht abzurücken von seiner Idealvorstellung von so einem ordentlichen Garten, sondern dass man mehr versucht, wieder ein bisschen Wildnis bei sich zu tolerieren und dadurch die Freude entdeckt, auch die ganzen Tiere in seinem Garten zu beobachten. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres als irgendwie einen Teichmolch in seinem Teich zu entdecken oder einen Zaunkönig in seiner Hecke zu sehen. Und diese Freude darüber würde ich gerne mit anstecken, dass man wieder mehr Wildnis zulässt, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wohne hier auch in der Nähe vom Neubaugebiet und die haben alle diese glatt gemähten Rasenflächen und das mag ich überhaupt nicht. Ich mag es auch gern, wenn es so ein bisschen verwildert
Nee.
ist und es hat dann auch gleich irgendwie viel mehr Charme, ne?
Ja, total. Ich finde, man fühlt sich dann auch viel wohler. Also diese Schottervorgärten, da kriege ich immer die Krise, wenn ich da vorbeilaufe. Ja.
Ja, so richtig Augenkrebs.
Ja.
Für die einen, die finden das bestimmt total toll, ne? Und alles so schön ordentlich, aber ich weiß, was du meinst. Ich mag das auch überhaupt nicht gern. Ja, vielen Dank, liebe Lara, dass du da warst. Ich freue mich schon sehr, die Folge zu veröffentlichen und ja, verfolge auf jeden Fall auch deinen Account fleißig. Und wie gesagt, ich freue mich auf die App und noch weitere Kurse, die von dir kommen. Das ist auf jeden Fall ganz tolle Arbeit, die du
Dankeschön.
leistest.
Ja, ich freue mich auch sehr.